NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Klaus Stieringer liest die zweite abschließende Folge der Erzählung Jugend von Joseph Conrad in der Übersetzung von E.W. Wagner. Die Seefahrt als Sinnbild des Lebens. 5 Männer sitzen zusammen, sie verbindet die Liebe zur See. Alle waren in ihrer Jugend bei der Handelsmarine. Einer von ihnen, Marlowe, eine Figur, die in Conrads Werk des Öfteren auftaucht und vielleicht als sein alter Ego gelten kann, erzählt die Geschichte seiner ersten Schiffsreise als zweiter Offizier mit der alten Barke Judäa, die Kohle geladen hat. Im Indischen Ozean fängt die Ladung Feuer und eine Kohlenstaubexplosion verwandelt das Schiff in ein Trümmerfeld. Der alte Captain Bird will dennoch nicht aufgeben und sein Schiff abschleppen lassen. Die Mannschaft, Rauch und Pulver geschwärzt, hat Verletzungen erlitten, aber sie arbeitet weiter.
Von oben konnten wir vor lauter Rauch das Schiff nicht sehen und arbeiteten doch peinlich genau und handhabten das Beschlag Zeising gleichmäßig. Saubere Arbeit ihr dort oben, rief der alte Mahn, der erste Offizier, von unten herauf. In jener Nacht um 10 Uhr war es, dass wir zum ersten Mal, seit wir es bekämpften, Feuer sahen. Die rasche Fahrt im Schlepptau hatte den glimmenden Brand hellauf angefacht. Vorne leuchtete ein blauer Schein auf, durch die Trümmer des Decks hindurch. Er blakte da und dort auf, schien zu wandern wie das Licht eines Glühwürmchens. Ich bemerkte es zuerst und teilte es Mahn mit. »Dann ist das Spiel aus«, sagte der. »Wir sollten lieber das Schleppen sein lassen, sonst werden plötzlich vorne und achtern die Flammen hochschlagen, bevor wir Zeit haben, uns davonzumachen.« Wir erhoben ein Gebrüll, läuteten Glocken, um die Aufmerksamkeit der anderen zu erregen. Die schleppten weiter. Schließlich mussten Mahn und ich nach vorne kriechen und das Schlepptau mit einer Axt kappen. Es war keine Zeit mehr, die Taue loszuwerfen. Als wir uns kriechend unseren Weg zum Hüttendeck suchten, konnten wir sehen, wie rote Zungen an den Holztrümmern unter unseren Füßen leckten. Natürlich kamen die im Dampfer sehr bald darauf, dass das Tau los war. Die Dampfpfeife schrillte, man sah die Seitenlichter einen weiten Kreis beschreiben. Dann kam der Dampfer längsseits und stoppte. Wir alle standen in einer dichten Gruppe auf der Hütte und sahen ihm zu. Jedermann hatte ein kleines Bündel oder einen Reisesack gerettet. Plötzlich schoss eine kegelförmige Flamme mit doppelter Spitze vorn hoch und warf ein breites Licht über die schwarze See und die zwei Schiffe, die eng nebeneinander leise rollten. Kapitän Bird war lange Stunden still und stumm auf dem Lattenrost vor dem Steuerrad gesessen. Jetzt aber erhob er sich langsam und trat vor uns hin an die Besanwanden. Kapitän Nash rief, kommt rüber, aber schnell, ich habe Postbeutel an Bord. Ich will euch und eure Boote nach Singapur mitnehmen. Danke. Nein, sagte unser Schiffer. Wir müssen das Ende des Schiffes mit ansehen. Ich kann nicht länger hierbleiben, rief der andere. Post, Sie wissen ja. Ja, ja, uns geht es ganz gut. Na dann schön, ich will euch in Singapur melden, lebt wohl. Er schwenkte die Hand. Unsere Leute setzten die Bündel langsam nieder. Der Dampfer fuhr an, verließ den Lichtkreis und verschwand uns sofort aus den Augen, die durch das hellbrennende Feuer geblendet waren. Und dann wusste ich, dass ich den Osten zum ersten Male als Befehlshaber eines kleinen Bootes sehen würde. Das kam mir herrlich vor. Auch die Treue gegen das alte Schiff war herrlich. Wir sollten sein Ende mit ansehen. O Jugend mit deinem Feuer! Das blendender noch als die Flammen des brennenden Schiffs ein Zauberlicht über die weite Erde wirft, kühn Himmel anlot, um endlich doch durch die Zeit gelöscht zu werden, die grausamer, erbarmungsloser, bitterer ist als die See. Der alte Mann machte uns in seiner liebenswürdigen und unbeugsamen Art darauf aufmerksam, dass es einen Teil unserer Dienstpflichten bildete, für die Versicherer möglichst viel von der Ausrüstung des Schiffes zu retten. Demgemäß gingen wir also achtern an die Arbeit, während das Schiff vorne hell genug brannte, um uns dazu zu leuchten. Wir schleppten eine Menge Gerümpel heraus. Was retteten wir nicht alles? Man hätte meinen können, dass der alte Mann so viel wie möglich von diesem seinem ersten Kommando mit sich nehmen wollte. Er war sehr, sehr ruhig, aber doch offenbar aus dem Gleichgewicht. Würdet ihr es glauben, er wollte ein Stück Stromankerkette und einen Warpanker, beides ganz alt, in das Langboot mitnehmen. Wir sagten ehrfürchtig, zu Befehl, Sir, und ließen dann das Zeug heimlich über Bord fallen. Der schwere Arzneikasten nahm den gleichen Weg. Zwei Ballen grüner Kaffee, Blechbüchsen mit Farbe, bedenkt auch Farbe und noch eine Menge anderes. Dann wurde ich mit zwei Leuten in die Boote hinuntergeschickt, um alles zu verstauen und die Boote für den Augenblick klar zu machen, wo es für uns an der Zeit sein würde, das Schiff zu verlassen. Wir brachten alles in Ordnung, vierten für unseren Schiffer, der den Befehl über das Langboot übernehmen sollte, den Mast des Langbootes in Spur. Und dann war ich ganz einverstanden, als ich mich einen Augenblick hinsetzen konnte. Mein Gesicht fühlte sich rau an. Jedes Glied schmerzte mich, als wäre es gebrochen. Ich spürte alle meine Rippen und hätte schwören mögen, dass ich einen Knoten im Rückgrat hatte. Die Boote lagen ganz achtern im tiefsten Schatten, und ringsum konnte ich die See in weitem Umkreis vom Feuer erleuchtet sehen. Vorn stieg eine ungeheure Flamme gerade und klar in die Luft. Sie lohte mächtig mit einem Geräusch, bald wie von schlagenden Schwingen, bald wie von fernem Donner. Eine halbe Stunde verging. Plötzlich gab es ein schauerliches Getöse, Klirren und Kettengerassel, ein Aufzischen des Wassers, während Millionen von Funken durch die wabernde Rauchsäule hinaufflogen, die schräg über dem Schiff stand. Die Kranbalken waren durchgebrannt und die beiden rotglühenden Anker zu Wasser gegangen und hatten 200 Faden rotglühender Kette hinter sich hergerissen. Das Schiff erzitterte, die Flamme zuckte, als wollte sie in sich zusammensinken, und die Bramstänge fiel. Sie flitzte herunter wie ein feuriger Pfeil, schoss unter Wasser, sprang unmittelbar darauf keine Riemenlänge weit von den Booten weg wieder auf und schwamm dann ruhig dahin, ganz schwarz auf der erleuchteten See. Ich rief die an Bord an. Nach einiger Zeit teilte mir ein Mann in einem unerwartet freundlichen, aber auch dumpfen Ton mit, als hätte er versucht, mit geschlossenem Munde zu sprechen. »Wir kommen im Augenblick, Sir!« und verschwand. Während einer langen Zeit hörte ich nichts als das Schwirren und Dröhnen des Feuers. Die Boote tanzten, zerrten an den Fangleinen, rannten einander wie im Spiel an oder schwangen. Wir konnten tun, was wir wollten, in einem Klumpen gegen die Breitseite des Schiffs. Ich konnte es nicht länger aushalten, kletterte ein Tau hoch und schwang mich über die Heckreling. Das Achterdeck war taghell erleuchtet. Auf einem Sofapolster, das man aus der Kajüte geholt hatte, lag Captain Byrd. Die Beine hochgezogen und einen Arm unter dem Kopf und schlief, während die Feuerlichter ihm umspielten. Und wisst ihr, womit sich der Rest der Leute beschäftigte? Sie saßen achtern um eine offene Kiste herum und aßen Brot und Käse und tranken Flaschenbier. Vor dem Hintergrund von lodernden Flammen, die über ihren Köpfen züngelten, schienen sie sich kreuzwohl zu fühlen wie Salamander und sahen dabei aus wie eine Horde verzweifelter Piraten. Das Feuer spiegelte sich im Weißen ihrer Augen oder in Flecken weißer Haut, die durch zerrissene Hemden zu sehen waren. Jeder hatte Merkzeichen an sich wie von einer Schlacht. Es gab verbundene Köpfe, Arme in der Schlinge, einen schmierigen Fetzen um ein Knie. Und jeder Mann hatte eine Flasche zwischen den Beinen und einen Keil Käse in der Hand. Mann stand auf. Mit seinem gut geschnittenen und wilden Gesicht, dem hakigen Profil, dem langen weißen Bart und mit einer entkorkten Flasche in der Hand, sah er wie einer der tollen Seeräuber alter Zeiten aus, die es sich mitten unter Gewalt und Verwüstung gut gehen ließen. »Die letzte Mahlzeit an Bord«, erklärte er feierlich. »Wir hatten den ganzen Tag nichts zu essen und es schien sinnlos, dies alles zurückzulassen.« Er deutete mit der Flasche auf den schlafenden Kapitän und fuhr fort, meinte, er könnte nichts herunterbringen. Und so brachte ich ihn dazu, sich hinzulegen. Und als ich ihn anstarrte, fügte er hinzu, »Ich weiß nicht, ob Sie sich im Klaren darüber sind, junger Herr, dass der Mann seit Tagen kaum nennenswert geschlafen hat. Und in den Booten wird von Schlaf verteufelt wenig die Rede sein. Es wird auch keine Boote mehr geben, wenn ihr euch noch lange hier rumtreibt«, sagte ich entrüstet. Ich ging zu dem Schiffer hin und rüttelte ihn an der Schulter. Endlich schlug er die Augen auf, rührte sich aber nicht. »Zeit abzufahren, Sir«, sagte ich halblaut. Er richtete sich mühsam auf, sah nach den Flammen, nach der See, die rings um das Schiff leuchtend klar und weiter weg tiefschwarz dalag, nach den Sternen, die trüb durch den dünnen Rauchschleier schienen, aus einem Himmel schwarz wie der Erebus. »Die Jüngsten zuerst«, sagte er. Der Leichtmatrose wischte sich mit dem Handrücken über den Mund, stand auf, kletterte über die Heckreling und verschwand. Andere folgten. Einer hielt mitten im Hinübersteigen inne, trank seine Flasche aus, schleuderte sie mit aller Gewalt ins Feuer und schrie dazu: Da, nimm das! Der Schiffer drückte sich trostlos herum und wir ließen ihm eine Weile Zeit, um von seinem ersten Kommando Abschied zu nehmen. Dann ging ich nochmals hinauf und brachte ihn schließlich dazu aufzubrechen. Es war höchste Zeit. Das Eisenzeug auf der Hütte fühlte sich schon heiß an. Dann wurde die Fangleine des Langbootes gekappt und die drei Boote trieben, aneinander gehängt, vom Schiff klar. Es war gerade 16 Stunden nach der Explosion, als wir abfuhren. Mahn hatte den Befehl über das zweite Boot und ich hatte das kleinste, das 14-Fuß-Ding. Das Langboot hätte für uns alle reichlich Raum gehabt, aber der Schiffer sagte, wir müssten so viel wie möglich für die Versicherer retten. Und so kam ich zu meinem ersten Kommando. Ich hatte zwei Leute bei mir, ein Paket Zwieback, ein paar Büchsen mit Fleisch und ein kleines Fass mit Wasser. Ich erhielt den Befehl, mich hart beim Langboot zu halten, damit wir von diesem bei schlechtem Wetter aufgenommen werden könnten. Und wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte daran, dass ich mich möglichst rasch aus dem Staube machen würde. Ich wollte mein erstes Kommando ganz für mich alleine haben. Ich wollte nicht im Geschwader fahren, solange es eine Möglichkeit zu selbstständigem Kreuzen gab. Ich wollte ganz für mich alleine landen. Ich wollte die anderen Boote schlagen. Jugend. Alles Jugend. Die dumme, entzückende, herrliche Jugend. Wir fuhren aber doch nicht gleich los. Wir mussten das Ende des Schiffes sehen. Und so trieben die Boote die Nacht über herum, hoben und senkten sich mit der Dünung. Die Leute dösten, wachten auf, seufzten und stöhnten. Ich sah nach dem brennenden Schiff. Zwischen der tiefen Schwärze des Himmels und der See brannte die Bark mitten in einem purpurnen Feuerkreis auf dem unheimlich glitzernden Wasser. Eine hohe, klare Flamme, eine ungeheure, einsame Flamme, stieg vom Ozean empor, und von ihrem Gipfel kräuselte sich unaufhörlich der Rauch in den Himmel. Die Bark stand in hellen Flammen und brannte ehrfurchtgebietend wie ein Scheiterhaufen in der Nacht, umgeben von der See, von den Sternen gehütet. Ein herrlicher Tod war wie eine Gnade, wie ein Geschenk, wie ein Lohn, dem alten Schiff am Ende arbeitsreicher Tage beschieden worden. Es war ergreifend anzusehen, wie die Bark triumphierend ihre müde Seele der Obhut der Sterne und der See übergab. Die Masten stürzten gerade bei Tagesanbruch. Und einen Augenblick lang gab es einen wilden Funkenregen, der die geduldige und wachsame Nacht, die weite Nacht, die schweigend über der See lag, mit fliegendem Feuer zu erfüllen schien. Bei Tageslicht war die Bark nur noch ein verkohltes Wrack, das still unter einer Rauchwolke hintrieb und einen Haufen glühender Kohle in sich trug. Dann legten wir die Riemen ein, die Boote reihten sich in Linie und fuhren rings um die verkohlten Überreste wie in einer Prozession herum, das Langboot voran. Als wir hinter ihrem Heck vorbeiruderten, schoss eine schmale Feuerzunge giftig hinter uns her und plötzlich ging die Bark unter, Kopf voran unter wütendem Aufzischen der See. Das unversehrte Heck sank zuletzt. Aber die Malerei war vergangen, geschmolzen, abgeblättert. Und so gab es keine Buchstaben, kein Wort, keinen Wahlspruch mehr. Schlicht wie die Seele des Schiffes, um der aufgehenden Sonne Art und Namen entgegenzuhalten. Wir nahmen Kurs nach Norden. Eine Brise sprang auf und um Mittag herum kamen alle Boote zum letzten Male zusammen. Ich hatte in den Meinen weder Mast noch Segel, aber ich machte mir einen Mast aus dem Reserveruder und hisste ein Sonnensegel mit einem Bootshaken als Rahe. Das Boot war sicherlich übermastet, doch hatte ich die tröstliche Gewissheit, dass ich mit dem Wind aus Achtern die anderen beiden Boote schlagen würde. Ich musste auf sie warten. Dann sahen wir uns alle des Kapitäns Karte an und empfingen nach einem gemeinsamen Mahl aus hartem Brot und Wasser unsere letzten Befehle. Sie waren einfach genug. Nach Norden halten und so viel wie möglich zusammenbleiben. »Seien Sie vorsichtig mit Ihrer Nottakelung, Marlow«, sagte der Kapitän. Und Mahn rümpfte, als ich stolz an ihm vorbeisegelte, seine Adlernase und rief herüber, »Sie werden Ihr Schiff da unter Wasser segeln, wenn Sie nicht aufpassen, junger Herr!« Er war ein boshafter alter Mann. Mag die Tiefsee, wo er nun schläft, ihn sanft und zärtlich wiegen bis ans Ende der Zeit. Vor Sonnenuntergang ging ein starker Regenschauer über die beiden Boote weg, die weit zurücklagen. Und das war für lange Zeit das Letzte, was ich von ihnen sah. Den nächsten Tag über saß ich am Steuer meiner Nussschale, mein erstes Kommando mit nichts als Wasser und Himmel rings um mich. Am Nachmittag sichtete ich die Topsegel eines Schiffes weit ab, sagte aber nichts und meine Leute bemerkten sie nicht. Ich hatte Angst, das Schiff könnte nach der Heimat bestimmt sein, müsst ihr wissen, und hatte keine Lust, vor der Tür zum Osten umzukehren. Ich hielt auf Java zu. Noch ein gesegneter Name, wie Bangkok. Ich steuerte viele Tage. Ich brauche es euch nicht zu sagen, was es heißt, sich in einem offenen Boot herumzutreiben. Ich erinnere mich an Nächte und Tage völliger Windstille, wo wir ruderten und ruderten und das Boot wie behext stillzuliegen schien, mitten im Kreis des weiten Seehorizontes. Ich erinnere mich an die Hitze, an die Sintflut der Regenschauer, die uns zu verzweifeltem Schöpfen zwang, aber unser Wasserfass füllte. Und ich erinnere mich an die letzten 16 Stunden mit völlig ausgetrocknetem Munde, ein Ruder über Heck ausgelegt, um gegen die anlaufende See Kurs halten zu können. Bis dahin hatte ich nicht gewusst, was für ein tüchtiger Kerl ich war. Ich erinnere mich noch an die müden, niedergeschlagenen Gesichter meiner beiden Leute. Und ich erinnere mich noch an meine Jugend und das Gefühl, das niemals wiederkehren wird, das Gefühl, dass ich endlos aushalten würde, alles überdauern, die See, die Erde und alle Menschen. Das trügerische Gefühl, das uns zu Freuden, zu Gefahren, zur Liebe lockt, zu sinnloser Anstrengung, zum Tod. Das vorlockende Bewusstsein der Kraft, des blühenden Lebens in dieser Handvoll Staub, der Flamme im Herzen, die mit jedem Jahr trüber brennt, kleiner wird, an Hitze verliert und auslöscht. Auslöscht. Zu bald, zu bald. Früher noch als das Leben selbst. Und so sehe ich den Osten. Ich bin in sein Geheimnis eingedrungen, habe einen Blick in die Tiefe seiner Seele getan. Aber bis heute sehe ich ihn immer noch von einem kleinen Boot aus. Eine Kette hoher Berge, blau, weit weg im Morgenlicht, wie dünner Nebel um Mittag. Ein zackiger, purpurner Wall bei Sonnenuntergang. Ich fühle noch das Ruder in meiner Hand, das blendende Flimmern der See in meinen Augen und ich sehe eine weite Bai, glatt wie Glas, glitzernd wie Eis durch das Dunkel glänzen. Ein rotes Licht brennt weit weg im Finstern des Landes und die Nacht ist lind und warm. Wir ziehen mit zerschlagenen Armen an den Rudern und plötzlich springt ein Windhauch aus der stillen Nacht auf, leise und warm, mit fremden Düften beladen, von Blüten und wohlriechenden Hölzern. Der erste Hauch des Ostens in meinem Gesicht. Das kann ich nicht vergessen. Es war unfassbar und bezaubernd, wie eine Feengabe, wie eine geflüsterte Verheißung geheimen Entzückens. Das Klatschen von Ruderschlägen, die taktfest auf der Wasserfläche widerhalten und gegen das Schweigen des Ufers doppelt laut wirkten, ließ mich auch fahren. Ein Boot, ein europäisches Boot, kam herein. Ich rief die Namen der Toten auf. Judäa, ahoi! Ein schwacher Laut antwortete. Es war der Kapitän. Ich hatte das Flaggschiff um 3 Stunden geschlagen und war froh, die Stimme des alten Mannes wiederzuhören, zitternd und müde. Sehen Sie das, Marlow? Passen Sie auf das Ende des Kais da auf, schrie ich. Er näherte sich vorsichtig und machte mit der Tiefseelotleine fest, die wir für die Versicherer gerettet hatten. Ich ließ meine Fangleine etwas nach und legte mich neben ihn. Er saß ganz gebrochen im Heck, durch und durch nass vom Tau, die Hände im Schoß gefaltet. Seine Leute schliefen schon. »Ich habe eine böse Zeit mitgemacht«, murmelte er. »Mahn ist hinter uns, nicht sehr weit weg.« Wir unterhielten uns im leisesten Flüsterton, als hätten wir uns gefürchtet, das Land aufzuwecken. Kanonenschüsse, Donner und Erdbeben hätten es damals nicht vermocht, die Leute aufzuwecken. Als wir sprachen, sah ich mich um und erblickte weit weg ein helles Licht, das durch die Nacht wanderte. »Da fährt ein Dampfer an der Bai vorbei«, sagte ich. Er fuhr aber nicht vorbei, sondern fuhr herein, kam sogar ganz nahe und ging vor Anker. »Ich möchte«, sagte der alte Mann, »dass Sie herausbringen, ob es ein Engländer ist. Vielleicht könnte er uns irgendwohin mitnehmen. Er schien es übertrieben eilig zu haben und so zwickte und stieß sich an einem meiner Leute herum, bis ich ihn in eine Art Wachtraum gebracht hatte, gab ihm ein Ruder in die Hand, nahm selbst das andere und hielt auf die Lichter des Dampfers zu. Stimmen, Gemurmel, klang daraus das Dröhnen von Metall aus dem Maschinenraum, Schritte auf Deck. Die Stückpforten leuchteten wie weit offene Augen. Schatten glitten umher und hoch auf der Brücke sah man schattenhaft einen Mann stehen. Er hörte meine Ruderschläge. »Was für ein Dampfer ist das, bitte? Wer sind Sie?« »Schiffbrüchige Besatzung einer englischen Bark, die auf offener See verbrannt ist. Wir sind heute Nacht hier angekommen. Ich bin der zweite Offizier. Der Kapitän ist im Langboot und wünscht zu wissen, ob Sie uns irgendwohin mitnehmen können.« »Oh, du meine Güte, ich sag's ja. Dies ist die Celestial aus Singapur auf der Heimreise. Ich will morgen früh mit Ihrem Kapitän alles ausmachen und, ich hielt Sie für ein Boot vom Lande. Sehen Sie doch, der verteufelte faule Schuft von einem Wärter ist wieder schlafen gegangen. Fluch über ihn, das Licht ist aus und ich wäre um ein Haar gegen das Ende dieses verdammten Kais hier gerannt. Ist das dritte Mal, dass er mir den Trick aufführt. Nun frage ich Sie, kann irgendjemand sowas ertragen? Das ist doch wohl genug, um jeden Mann um den Verstand zu bringen. Ich will den Burschen anzeigen, ich will den Regierungsvertreter dazu bringen, dass er ihn zum Teufel jagt beim... Sehen Sie doch, es ist kein Licht da. Ausgegangen, oder? Ich nehme Sie zum Zeugen, dass das Licht ausgegangen ist. Es sollte ein Licht da sein, müssen Sie wissen. Ein rotes Licht auf... Es war auch ein Licht da, bemerkte ich mild. Aber es ist ausgegangen, Mensch. Was soll das für einen Wert haben, so herumzureden? Sie können ja selbst sehen, dass es ausgegangen ist oder nicht. Wenn Sie einen wertvollen Dampfer an dieser gottverlassenen Küste entlang zu führen hätten, dann würden Sie auch ein Licht verlangen. Ich will den Burschen von einem Ende seines elenden Kais bis zum anderen prügeln. Sie sollen sehen, ob ich das nicht tue. Ich darf also meinem Kapitän melden, dass Sie uns aufnehmen wollen? Unterbrach ich ihn. Jawohl. Ich will Sie aufnehmen. Gute Nacht, sagte er unvermittelt. Ich ruderte zurück, machte wieder am Kai fest und konnte dann endlich schlafen. Ich war dem Schweigen des Ostens gegenübergestanden. Doch als ich meine Augen wieder aufschlug, da war es so vollkommen, als wäre es nie gebrochen worden. Ich lag in einem Meer von Licht. Und nie zuvor war mir der Himmel so ferne, so hoch erschienen. Ich öffnete die Augen und lag reglos. Und dann sah ich die Männer des Ostens. Sie sahen mich an. Die ganze Länge des Kais war voll von Menschen. Ich sah braune, bronzefarbene, gelbe Gesichter, die schwarzen Augen, die glitzernde Buntheit einer östlichen Menge. Und alle diese Wesen starrten ohne Murmeln, ohne einen Seufzer, ohne eine Bewegung nach mir. Sie starrten in die Boote hinunter auf die schlafenden Männer, die während der Nacht von der See her zu ihnen gekommen waren. Nichts rührte sich. Die Palmenwedel standen still gegen den Himmel. Kein Zweig rührte sich längs des Ufers. Und die braunen Dächer verborgener Häuser lugten durch das grüne Laubwerk, durch die großen Blätter, die glänzend und still dahängen, als wären sie aus schwerem Metall geschmiedet. Das war der Osten, wie er den Seefahrern alter Zeiten erschienen sein mochte. So alt und geheimnisvoll, prächtig und düster, unverändert lebendig, voll von Gefahr und Lockung. Und das waren die Menschen. Ich setzte mich mit einem Ruck auf. Eine Welle von Bewegung lief durch die Menge über die Köpfe weg, schüttelte die Körper, lief den Kai entlang in einem Wasserkräuseln, wie ein Windhauch über ein Feld, und alles war wieder reglos. Ich sehe es noch vor mir, den weiten Bogen der Bai, den leuchtenden Sand, die zahllosen Abstufungen von Grün, die See blau wie ein Märchenmeer, die Menge aufmerksamer Gesichter, die vielen grellen Farben, das Wasser, das all das widerspiegelte, die Krümmung des Ufers, den Kai, das ausländische Fahrzeug mit dem hohen Heck und die drei Boote mit den müden westlichen Männern, die reglos schliefen, unbekümmert um das Land, die Leute und den heftigen Sonnenschein. Sie schliefen quer über die Ruderbänke geworfen oder auf dem Bootsboden zusammengekrümmt, wie Tote. Dem alten Schiffer, der am Heck des Langboots lehnte, war der Kopf auf die Brust gesunken. Und er sah aus, als wollte er nie wieder erwachen. Etwas weiter weg hielt der alte Mann, sein Gesicht dem Himmel zugekehrt, den langen weißen Bart über die Brust gebreitet, als wäre er dort am Steuerruder erschossen worden. Und ein Mann schlief im Bug des Bootes zusammengekauert, hielt mit beiden Armen den Stevenlauf umfasst und lehnte die Wange gegen das Dollbord. Der Osten blickte lautlos auf sie herunter. Ich habe seither seinen ganzen Zauber kennengelernt. Ich habe die geheimnisvollen Ufer gesehen, die stillen Wasser, die Länder der braunen Völker, wo eine tückische Nemesis auf der Lauer liegt und so viele der Eroberer verfolgt und zur Strecke bringt. So viele, die stolz sind auf ihre Weisheit, auf ihr Wissen und auf ihre Kraft. Und doch liegt für mich der ganze Osten beschlossen in jenem ersten Anblick meiner Jugend. Für mich liegt er ganz im Augenblick, wo ich meine jungen Augen zu ihm aufschlug. Ich kam zu ihm aus dem Strauß mit der See. Und ich war jung und sah, wie er mir ins Gesicht schaute. Und das ist alles, was mir davon geblieben ist. Ein Augenblick der Kraft, der romantischen Verklärung, der Jugend. Ein kurzer Sonnenstrahl auf einem fremden Ufer. Die Zeit für eine Erinnerung, für einen Seufzer und lebe wohl, Nacht, lebe wohl. Er trank. Oh, die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Jugend und die See. Aller Zauber und die See. Die gute, starke See, die salzige, bittere See, die einem zuflüstern konnte, einem ins Gesicht brüllen und den Atem rauben. Er trank wieder. Es gibt nichts Herrlicheres als die See, finde ich. Die See allein. Oder macht es nur die Jugend? Wer kann es sagen? Doch ihr hier, ihr alle habt etwas vom Leben gehabt. Geld, Liebe, was immer man an Land erreicht. Und sagt mir, war es nicht die schönste Zeit damals, als wir jung auf See waren? Jung waren und nichts besaßen. Auf der See, die nichts gibt außer harten Schlägen und mitunter einer Gelegenheit, sich der eigenen Kraft bewusst zu werden. Ist es nicht das allein, was ihr bedauert? Und wir alle nickten ihm zu. Der Finanzmann, der Buchhalter, der Rechtsanwalt, wir alle nickten ihm zu über den polierten Tisch weg, der wie eine stille braune Wasserfläche unsere runzligen, faltigen Gesichter widerspiegelte. Unsere Gesichter, die durch Arbeit, Enttäuschungen, Erfolg und Liebe gezeichnet waren, während unsere müden Augen immer noch ängstlich nach etwas jenseits des Lebens ausschauten, das, während es noch ersehnt wird, auch schon verflogen ist. Ungesehen, in einem Seufzer, einem Aufblitzen verflogen ist. Zugleich mit der Jugend. Zugleich mit der Kraft und dem Zauber des Selbstbetruges.
Klaus Stieringer las die zweite Folge der Erzählung Jugend von Joseph Conrad in einer leicht gekürzten Fassung, Übersetzung E.W. Wagner. Sie ist im S. Fischer Verlag erschienen. Morgen eine weitere Erzählung von Joseph Conrad. Dann beginnen wir mit Die Schattenlinie, gelesen von Helmut Kraus. Morgen um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Durch den riesigen Waldbrand nordöstlich von Athen ist offenbar mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Berichten zufolge fanden Feuerwehrleute die Leiche einer Frau in einem abgebrannten Fabrikgebäude. Gleichzeitig melden die Einsatzkräfte erste Fortschritte bei der Brandbekämpfung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die große, fast 30 Kilometer lange Flammenwand konnte aufgelöst werden. Es gibt jetzt in Anführungszeichen nur noch viele kleinere Brandherde. Aber noch keine Entwarnung. Der Großeinsatz geht weiter. Wind könnte die Flammen weiter anfachen. Tausende Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Auch Krankenhäuser sind evakuiert worden. Viele Häuser sind abgebrannt. Andere Länder haben Feuerwehrleute, Löschzüge und Hubschrauber nach Griechenland geschickt. Das Feuer war am Sonntag nördlich von Athen ausgebrochen und gestern nur noch 11 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.
Deutschland, die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien haben den Iran aufgefordert,